Schönen guten Abend hier zum dritten Podcast vom Spielemagazin hier an diesem schönen Sonntag. Wir haben ja echt traumhaftes Wetter heute den ganzen Tag gehabt, also wir zumindest hier im Süden des Landes. Noch schöner blauer Himmel, ist noch ein bisschen hell dafür, dass es jetzt schon ja, Abend ist. Und wir haben heute wieder ein paar schöne Themen dabei. Aber zuerst begrüße ich heute meine beiden Mitredner. Zum einen die Franzi. Hallo Franzi.
Hi.
Und natürlich wieder den Cloud-AC alias Peter. Hi Peter.
Hallo.
Ja, wir haben ja heute wieder ein schönes Programm für euch zusammengestellt. Hier auch sehr viele aktuelle Themen aus der Vergangenheit und auch aktuelle Spiele haben wir heute wieder massiv am Start. Zum Beispiel heute fangen wir gleich mal an mit einem schönen Action-Kracher, ein schöner Shooter, der sehr massiv schon beworben wurde, der auch sehr großes Aufgebot auch letztes Jahr auf der Gamescom hatte. Homefront. Und die gute Franzi hat sich dieses schöne Shooter-Spielchen angeguckt. So, Franzi, erzähl mal, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, also ich fand's eigentlich nicht so, wie das alle anderen gefunden haben. Also ich hatte den Trailer als erstes gesehen auf der Gamescom, als ich für irgendein Spiel in der Schlange stand. Und fand's da schon richtig, den Trailer schon richtig geil. Es hat mich auch wegen der Handlung interessiert, da ich ein recht großes Interesse auch an Nordkorea habe. Allerdings bin ich im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, was mir eigentlich auch ein bisschen leid tut, weil es recht gute Wertungen bekommen hat und eigentlich auch viel Potenzial da gewesen ist von dem Setting her und von der Story her. Ja, erstmal kurz zur Handlung. Also es fängt alles an mit dem bekannten Backstory-Trailer, der allerdings ein bisschen angepasst wurde, weil ja der Kim Jong-il seinen Sohn jetzt auch vorgestellt hat im echten Leben. Und der ist dann auch in diesen Backstory-Trailer angepasst worden. Ja, also der Führer, der Kim Jong-il, stirbt. Und sein Sohn, der Kim Jong-nam, wird der neue Führer von Nordkorea und vereint Nord- und Südkorea. Überfällt dann Japan und Japan ergibt sich dann und besetzen dann gemeinsam die USA. Ja, das war es eigentlich auch schon von diesem Backstory-Trailer. Mehr erzählt er auch nicht wirklich. Man wacht auf als der Held des Spieles, der Jacobs, ein ehemaliger Militärpilot anscheinend, und der wird von den Koreanern entführt. Allerdings wird der Bus, von dem man entführt wird von Rebellen aufgehalten und man wird gerettet. Und im Prinzip ist das ganze Spiel eine Vorbereitung auf das ganz große Finale, ganz am Ende mit einer Riesenmission mit dem Militär. Ja, das ist eigentlich auch schon alles zur Handlung, was ich sozusagen habe. Die Grafik ist recht gut. Also ich hab mir jetzt mittlerweile eine neue Grafikkarte zugelegt und fand so die Grafik also recht gut. Es sind schöne realistische Texturen, die Atmosphäre ist somit auch recht gut. Wird meiner Meinung nach allerdings zu sehr ausgeschlachtet. Also es wird alles unheimlich überdramatisiert und es wird alles super dramatisch erklärt. Und ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen, ich hatte immer so ein komisches, beklemmendes Gefühl, dass es alles so ein bisschen unrealistisch wirkt. Allerdings, was ich sagen muss, die Musik ist sehr gut. Also es hat auch in dem Menü so einen Wiedererkennungswert, weil in so eine eingehende Melodie drin ist. Die Solo-Kampagne ist wie bekannt schon recht kurz. Allerdings hat Chaos für das Teil 2 schon eine längere Solo-Kampagne angekündigt, was jetzt allerdings mit dem ersten Teil nicht viel zu tun hat. Was mir sehr massiv aufgefallen ist, dass die KI der Mitstreiter ziemlich dämlich ist. Also sie stehen einem andauernd im Weg. Zum Beispiel ist es auch geskriptet, dass nur die Mitstreiter die Türen öffnen können, was halt irgendwie so den Spielspaß ein bisschen behindert, weil die machen das nur erst, wenn alle versammelt sind und es dauert Ewigkeiten, weil die alle so langsam laufen. Und die kurze Solo-Kampagne zieht sich meiner Meinung nach durch viel zu viel Gerede hin. Also mir war das alles ein bisschen zu wenig Action, ein bisschen zu viel Gerede. Und ja, was allerdings ganz cool ist, wenn dann mal ein bisschen Action kam, waren dann diese Massenschlachten. Also es sind sehr viele Gegner, was auch in einem einfachen Einstellung sehr fordernd ist. Und ja, man hat also das Gefühl, diese Solo-Kampagne ist nur so ein bisschen Mittel zum Zweck für den Multiplayer, der allerdings hingegen auch sehr gut ist. Also ich bin jetzt nicht so der Multiplayer-Spieler, nicht so der Online-Spieler, aber der ist sehr gut, also er ist sehr übersichtlich gestaltet, vor allen Dingen gerade für Noobs wie mich ist das sehr gut. Es schön zum Einsteigen für das ganze Online-Geschehen, ist übersichtlich aufgebaut. Die verschiedenen Maps sind nicht zu klein, sind schön gestaltet. Und was mir ganz gut gefallen hat, es sind nicht diese Core-Gamer überall vorhanden, die einen sofort abschießen, wenn man da als Neuling ankommt oder so. Also man hat Möglichkeiten, da auch als Einsteiger recht gut reinzukommen. Und ja, das war es auch eigentlich schon.
Ist das dann so ein
Ja.
bisschen online gesehen, dass man wirklich auch, wie wenn man es bei der PS3 zum Beispiel online spielt, dass man sich halt gezielt so Brackets aussuchen kann, wo wirklich Neulinge dabei sind, oder ist das wirklich ein Pool, wo wirklich sich alles tummelt, vom Pro bis zum Einsteiger-Anfänger?
Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass wirklich überall so alles dabei ist. Es sind auch, ich habe jetzt auch gelesen, es sind schon Hacker unterwegs in dem ganzen Online-Getummel. Aber mir ist jetzt noch keiner aufgefallen. Ich bin recht oft in dem Multiplayer von Homefront unterwegs. Und mir macht es bis jetzt immer noch unheimlich Spaß. Also das wirklich alles reden. Man lebt lange, also jetzt zum Vergleich zum anderen Online-Spielern zum Beispiel. Und ja, es macht einfach riesig Spaß, weil wirklich alles verreden ist. Man kommt als Noob da richtig gut rein, meiner Meinung nach.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin jetzt auch kein Freund von Shootern online zocken, jetzt bei Call of Duty Black Ops. Da laufe ich auch 2 Meter und liege in der Ecke. Und bei Homefront ist mir auch aufgefallen, ich kam da rein, habe mich schon gewundert, oh, 5 Minuten sind vergangen, ich lebe noch. Konnte mich sogar mit einer Sniper da hinlegen und gucken, kommt da einer, kommt da einer, kommt da einer, peng, weg war er. Und das finde ich auch halt ganz gut, wie du sagst, halt für Noobs, weil ich renne normalerweise auch bei so Spielen rum und denke mir, oh Scheiße, da war ja einer. Und auch hier mit diesem Punktesystem, mit diesen Abschlussserien, das ist ja jetzt auch anders da, ne? Also du kriegst da pro Person 130 Punkte und wenn du irgendeinen Standort einnimmst, 250 Punkte und du hast eigentlich ganz schnell so ein Apache, wo du fliegen kannst, mit diesem Team-Match da, wo du 3 Runden, bis zu 3 Runden gehen kann. Also da hatte ich jetzt 2, 3 Mal schon so einen Kampfhelikopter da gehabt und ziemlich lang auch in der Luft gewesen. Und wie gesagt, wie du selber sagst, als Neuling, was so Spiele da angeht, also muss ich sagen, es wundert mich selber, dass mich das so begeistert. Auch wenn jetzt diese PS3-Server-Standbild-Problematik zurzeit ist, aber daran sind sie ja wohl am Arbeiten, hoffe ich.
Wie sieht denn das jetzt aus im Singleplayer? Du hast ja gerade beschrieben, dass so die Solo-Mission vielleicht nicht ganz so ja, actiongeladen oder gut geskriptet ist. Jetzt in meinem Vergleich zu einem Black Ops, wo wirklich eine sehr dichte Stimmung erzeugt worden ist, wo wirklich Action auch in den Zwischensequenzen war, wo man eigentlich die ganze Zeit mittendrin im Spiel war, wo man sich wirklich hat reinversetzen können in das Ganze. Kommt man da an diesen Punkt hin bei Homefront oder ist das einfach, das läuft so wie ein Film nebenbei ab und man macht halt, aber es geht halt nicht wirklich, man steigt nicht wirklich auf das ganze Szenario ein?
Also ich fand es bei Homefront besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als Noob, was Shooter angeht, mir hat es da besser gefallen.
Also ich habe das heute mal ganz, ganz gern mit Fallout 3 verglichen. Ich meine, es ist jetzt kein typischer Shooter Fallout 3, aber für mich ist Fallout 3 so ein Spiel, was unheimlich eine bedrückende Stimmung rüberbringt, wo ich wirklich nachts, abends Angst hatte, das zu spielen, weil die Stimmung einfach so gut rübergebracht wurde. Und das hat mir in Homefront so ein bisschen gefehlt. Ich hatte auch gerade am Anfang in dieser Busfahrt, wo man sieht, wie die ganzen Leute erschossen werden, und dann kriegt ein Kind seine Eltern erschossen. Und ich meine, es ist schon hart, das ist klar, aber es ist irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Ich fand es alles so ein bisschen gezwungen. Es hat mich nicht so richtig, ja, es hat mich irgendwie nicht so richtig gepackt. Ich weiß nicht warum, auch obwohl ich dieses Setting wirklich super finde. Wie gesagt, ich interessiere mich ein bisschen für Nordkorea, aber ich fand dieses Setting einfach gut, aber es hat mich nicht gepackt. Ja.
Also ich fand's ganz gut.
Ja, ich
Ja,
denke,
es ist.
da gehen die Meinungen auch auseinander, aber ich habe jetzt wirklich nur Gutes gehört bis jetzt von Homefront, und es tut mir auch eigentlich ein bisschen leid, dass ich da nicht so gut drüber reden kann wie alle anderen.
Ja, also ich bin ja, ich habe ja Call of Duty, wo es rausgekommen ist, ja getestet und ich habe jetzt Homefront einfach mal so ein bisschen beobachtet, wie es denn so wird, was so die Stimmen sind und ich habe halt sehr Kontroverses darüber gehört. Die einen sagen, das ist absolute Geldverschwendung, dieses Spiel zu kaufen, weil es im Multiplayer einfach nicht so wuppt, wie man das jetzt einfach so gewohnt ist, weil viele Spiele orientieren sich ja mehr an Call of Duty, weil dieser Multiplayer von Call of Duty sehr rund ist. Es geht wirklich, egal was man spielt, Team Deathmatch, Capture the Flag, es ist immer rund und man hat eigentlich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit wirklich Chancen mitzurocken. Nein. Und jetzt habe ich das mir halt schon sehr, man hört ja, auf der einen Seite hört man, ja, ist super, kann man echt problemlos spielen, Homefront, auf der anderen Seite hört man halt auch gerade, ja, im Multiplayer ist es halt so und im Singleplayer ist es auch nicht so rund. Ist es jetzt mehr so ein Shooter, wo man sagt, ja, auf jeden Fall, Kaufempfehlung geben, ist top, muss man gesehen haben, muss man gespielt haben, oder sagt man, ja, ist nett, kann man sich mal in der Videothek holen, für 2 Euro mal antesten.
Also ich würde sagen, dass man es auf jeden Fall allein wegen dem Setting, weil es ein komplett neues Setting ist. Es ist kein Irakkrieg, es ist kein nicht so patriotisch wie die ganzen anderen. Also so wie ich das jetzt gehört habe, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel Shooter im Vorhinein gespielt. Also ich muss sagen, dass man es gespielt haben muss, allein wegen dem Setting, meiner Meinung nach, weil es mal was anderes ist. Es ist nicht immer dieses Irakkrieg-Gedöns.
Genau, das ist das ziemlich auch. Das mag zwar kurz sein, das stinkt mir auch ein bisschen, vor allem gegen Ende wird es ein bisschen lahm. Vor allem ist das Spiel aus, man fragt sich, war das jetzt alles? Ich meine, das ist keine Resistenz, weil es jetzt nur auf der PlayStation 3 gibt, wo du da schon mal 10 Stunden zockst, aber ich finde es trotzdem gut. Ich bin jetzt auch kein Shooter-Crack, aber also, man kann es ruhig kaufen. Und dass die Grafik eine Nonplusultra wäre, mein Gott, das ist trotzdem gut.
Gut, aber ich spiele auch immer noch Tetris auf meinem Gameboy, also es hat jetzt auch mit dem, finde ich, Grafik jetzt, ist jetzt auch nicht so unbedingt das Nonplusultra. Ich finde jetzt auch, die Grafik ist nicht das Nonplusultra, aber es reicht auch vollkommen ausreichend für das Spiel, also es ist kein Crysis, das weiß man von der Grafik her, also da habe ich jetzt nicht so viel erwartet und habe auch genau das bekommen, was ich erwartet habe.
So sieht's aus.
Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen noch zu Homefront? So ein paar letzte Anmerkungen, bevor wir zum nächsten Thema weitergehen. Wir haben ja heute nicht so viel Sendezeit übrig.
Ja, also ich werde den Multiplayer weiterspielen und werde mir wahrscheinlich auch den zweiten Teil zulegen.
Ja, das sehe ich genauso. Das heißt, sobald die Server wieder gehen und sich die PlayStation nicht mehr einfriert und ich sie wieder resetten muss, was mir langsam auf den Keks geht. Aber das wird sich die Tage eh geben.
Sehr schön. Dann schon mal vielen Dank für diesen Bericht zu Homefront. Ja, wir gehen weiter im Programm. Jetzt von der Front, von der nordkoreanischen, amerikanischen Front, gehen wir jetzt weiter zu Rift. Ja, Spielemagazin hat ja Rift getestet, hat es auch für sehr gut befunden. Also, muss auch sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich was ganz anderes. Wenn man von der WoW-Ecke her kommt, man fühlt sich wirklich sehr schnell sehr heimisch bei Rift, muss ich wirklich sagen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Zwar, es gibt auch noch 2, 3 Kritikpunkte dazu, aber darauf gehe ich jetzt später ein. Da ich ja an dem Test beteiligt war, kann ich schon mal vorab sagen, wer wirklich neugierig ist auf ein neues MMO, auf ein MMO, das man monatlich bezahlen muss, dem kann man wirklich Rift erstmal ins Herz legen. Es ist sehr rund, es kam sehr, sehr rund raus. Man hat nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass irgendwie großartig irgendwas fehlt oder irgendwas kaputt ist, sondern man hatte ein Spiel, das komplett ist. Man hat angefangen, man hat, ja, das einzige große Kritikpünktchen, was man gleich mal am Anfang bringen kann, wenn man das Spiel installiert hat, man musste wirklich sofort ein Abo abschließen, um überhaupt diese 30 Tage gratis Spielzeit zu bekommen. Ist wohl in letzter Zeit wohl gang und gäbe geworden bei den MMOs, dass man sich irgendwie versucht, die Leute so dran zu binden, dass sie vielleicht nach den 30 Tagen vergessen haben, oh, ich habe jetzt ein Abo, ich spiele einfach mal weiter, oh, ich spiele einfach mal weiter, oh, ich spiele einfach mal weiter, anstatt irgendwann zu wissen, oh, meine 30 Tage sind jetzt vorbei, aber jetzt zahle ich ja. Das ist einfach so ein bisschen wahrscheinlich so ein Trick, um die Abozahlen einfach zu frisieren, um dann zu sagen, wir haben 1,5 Millionen Abonnenten, obwohl vielleicht viele davon gesagt haben, ich teste es jetzt einfach mal an, guck mir das mal 30 Tage an und dann entscheide ich, ob ich das weiterspiele oder nicht. So hat man halt, wenn man 31 Tage halt spielt, schon den schwarzen Peter gezogen und muss dann trotzdem weiterspielen, aber sei es drum. Nö, ich habe auf beiden Seiten es angetestet, auf Seiten der Wächter und auf Seiten der Skeptiker. Charakter Erstellung eigentlich relativ Standard wie in jedem Spiel. Hier Nase, Mund, Augenpaare, Haarfarbe, Haarlänge, alles wieder einstellbar für die verschiedenen Rassen. Und was mir besonders gut gefallen hat, war diese Fraktion der Skeptiker, weil man nicht einfach in so ein typisches Fantasy-Setting reingekommen ist, und so nach dem Motto, jetzt hier sind deine Elfen, hier sind deine Zwerge, sondern dass man halt wirklich wie in so einem Borg-Kubus aufwacht. Lauter Technik drumherum, irgendwelche Menschen schwimmen in irgendwelchen Tanks und man ist praktisch geklont worden und hat wieder eine Seele von einem gefallenen Krieger implantiert bekommen. Und so baut sich dann die Story auf Seiten von den Skeptikern auf, was ich ziemlich cool fand, muss ich mal sagen, weil es einfach nicht so Standard ist, sondern man hatte wirklich eine Daseinsberechtigung. Was mir halt gar nicht gefallen hat, sind die Quests in Rift. Das ist sehr 0815, sammle 100 davon, töte 20 davon, rede mit dem, schalt mir das an. Also es war keine tieferen Quest-Serien irgendwie zu erkennen in den ersten 20 Levels, muss ich sagen. Naja, aber ich denke mal, da ist auch niemand wirklich so scharf drauf, weil in Rift geht es wirklich um die Risse. Risse schließen, das macht richtig Spaß und das motiviert auch richtig, weil man hier als Einzelner relativ zügig eine Gruppe findet. Man läuft nur an den Rift hin, schon kann man sich dieser öffentlichen Quest anmelden, ist sofort in der Gruppe und bewegt dann wirklich was auf der Welt, weil sobald man diese Rifts nicht schließen, fangen irgendwann Invasionen an loszubrechen oder die Rifts schmeißen immer wieder Monster in die Welt und greifen dann irgendwelche Stellungen an. Wenn die Stellung angegriffen wird, könnte es sein, dass gerade der NPC, der für die Questabgabe verantwortlich ist, einfach tot daliegt und man kann einfach nicht weiter questen. Deswegen, man muss immer die Rifts schließen und zurückschlagen. Und da ist auch wirklich die Motivation dabei. Einfach mit der Gruppe losziehen und einen Rift nach dem anderen schließen. Ist auch lukrativ. Man levelt auch ziemlich zügig dabei und man hat immer was zu tun. Man ist immer beschäftigt, was ich ziemlich cool gefunden habe. Dazu gibt es halt auch noch Instanzen, ganz normale 5er-Instanzen und später halt auch Raid-Instanzen. Die haben wir jetzt leider nicht sehen können. Wir hatten auch leider keinen Game Master Support bei dem Test. So mussten wir uns so behelfen, dass wir halt geguckt haben, wie schnell konnten wir den Leveln in der vorgegebenen Zeit, bis der Test erscheinen sollte. Aber so, es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Der Freimonat geht jetzt auch langsam zu Ende. Aber wirklich kann man empfehlen für die MMO-Freunde, die einfach mal was anderes sehen wollen als World of Warcraft, kann man sagen, schaut mal rein. Es macht Spaß, sieht auch gut aus.
Wie ist das mit der Mitgliederzahl? Sind da schon einige dabei oder waren da jetzt nur irgendwie so 20, 30 Leute?
Meinst du das auf dem Server?
Genau.
Nö, das waren schon relativ volle Server. Also in der ersten Woche haben sie noch 3-4 neue hinstellen müssen, weil einfach die alten Server total geplatzt sind. Man hat ja ungefähr an der Entscheidungswoche waren es ja 1 Million registrierte Abonnenten. Und ich denke mal, die Zahl wurde jetzt nochmal ein bisschen ausgebaut. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt noch sich nochmal ausgebaut hat, weil es hat sich auch rumgesprochen, dass das Spiel was taugt. Und da denke ich mal, da sind einige noch dazugekommen. Jetzt, wie Rift wirklich sein wird, entscheidet sich jetzt halt erst, sag ich mal, im Mai, Juni. Da wird wohl der Grundstein jetzt gesetzt, ob das Spiel diesen Hype gerecht wird und auch den Hype halten kann.
Gut, wenn da mehrere Leute dabei sind, dann ist das ja schon, dann macht das ja schon mehr Spaß. Also wenn da jetzt nur irgendwie so recht weniger dabei wären, dann ist das ja auch, weil ich denke, so ein Online-Spiel lebt ja auch von seinen Mitgliedern, wenn das mehrere sind.
Also an mangelnden Members oder an mangelnden Mitspielern auf dem Rim konnte ich mich gar nicht beklagen. Also man hat es relativ zügig bei diesen Rift-Kämpfen gemerkt. Man ist wirklich in dieses Gebiet, man hat die öffentliche Anmeldung bekommen. Zuerst war man vielleicht mal alleine oder da war noch zu zweit. Das hat aber keine 3 Minuten gedauert, dann war man eigentlich schon in der Schlachtgruppe registriert und hatte dann ungefähr zwischen 5 und 15 Leuten in der Schlachtgruppe und hat dann diese Rifts bekämpft. Und weil die Leute halt einfach wissen, da gibt's hochwertige Beute abzuziehen, da kann man schnell leveln. Und man kann auch ungefähr sehen, wie man denn mit anderen zusammenspielt, weil das große Ding ist ja, man hat ja, was die Charakterentwicklung von seiner Skillung angeht, ja unheimlich einen großen Range. Man kann ja viele Seelen sammeln, es sind ja so 8 PvE-Seelen plus eine PvP-Seele, müssen ja so die 9 Seelen sein. Eine Seele steht für einen Skillbaum. Und man kann diese Seelen einfach einmal übers Questen sich organisieren und dann in 4 verschiedenen Skillungen A3 Seelen die Bäume runterskillen. So kann man sich eine schöne Heilskillung machen, man kann sich eine schöne Damage-Skillung machen, man kann sich eine schöne Tank-Skillung machen und je nachdem, was man dann machen möchte, kann man dann diese Skillung kurzerhand aktivieren und damit spielen. Also bei den Rifts merkt man, wenn jetzt mal kein Heiler da ist, dann switcht man um auf Heiler und heilt mit. Oder man sieht, oh, da ist kein Tank da, dann switcht man um, tankt halt dann einfach. Also man ist sehr flexibel und das macht wirklich riesen Spaß zu experimentieren, weil es zum Glück, A, es gibt keinen Damage-Meter wie in anderen Spielen, wo man sehen kann, wie viel man Schaden macht mit der und der Skillung und es dann irgendwann sich so eine Skillung rauskristallisiert, wo dann die Profis empfehlen, das müsst ihr spielen, damit das richtig wuppt, anstatt zu sagen, ich skill so, wie ich das gerne hätte und so spiele ich und mit der Skillung kann ich am komme ich am besten klar, schaue in das Ranking von den öffentlichen Quests, ich stehe meistens auf Platz 1 oder 2 mit meiner Skillung und da kann einfach keiner einem reinreden, so wirklich. Und die Leute, wo es versuchen, die sind halt noch ein bisschen fixiert auf andere Spiele, wo das so gang und gäbe ist. Ja, muss aber wirklich sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sich das Spiel auch ein bisschen durchsetzt und auch noch eine Weile am Netz dann bleiben wird und auch ein paar Leute dann noch da hängen bleiben dran, weil da geht es ja wieder los, dass ich das ganz gerne sehe, dass es ein bisschen Konkurrenz gibt auf dem MMO-Markt. Da Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn so manche Hersteller, die ruhen sich dann so ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus und wenn halt den Platzhirsch von der Seite von dem Jüngeren angegangen wird, dann kann man ja hoffen, dass da einfach mal wieder ein bisschen Dampf reinkommt. Deswegen hoffe ich ja so ein bisschen, dass Rift dem Hype gerecht wird, aber ich denke mal so in 2-3 Monaten, wenn ich bisschen was Neues höher sehe, da kann man vielleicht nochmal mehr dazu sagen. Habt ihr noch eine Frage zu Rift? Oder habe ich euch jetzt komplett erschlagen?
Also ich bin nicht so der MMO-RPG-Spieler und auch nicht so der Fantasy-Mensch. Deswegen habe ich da jetzt erstmal keine Frage mehr.
Ja, außer Rappels habe ich jetzt auch nichts wirklich an MMOs gezockt, außer viele angetestet, weil ich letztes Mal schon gesagt habe, Rift, ja. Wenn es da irgendwie mal da demnächst da so einen Test-Client gibt, sage ich mal, so ein Demo-Ding, gucke ich mir vielleicht mal an, weil hört sich ja schon ganz gut an, sage ich jetzt mal. Nur so ein WoW-Ding brauche ich jetzt auch nicht nochmal.
Na, falls es sowas geben würde, würde ich dich auf jeden Fall gleich informieren. Dann kannst du es dir mal angucken.
Das wäre eine Idee.
Ja, aber ich würde sagen, dann bleibt mal gleich noch in diesem, ein bisschen in diesem Rollenspielsektor, denn der Peter hat ja uns mitgebracht ein paar Worte zu Dacidia 012. Ich möge jetzt die Fans draußen von der Spielserie oder die das Spiel wirklich nahtlos aussprechen können, mögen mir jetzt verzeihen, dass ich das jetzt so ausgesprochen habe, aber ja, ich weiß es nicht besser, tut mir leid. So, dann Peter, erzähl uns mal ein bisschen was drüber.
Ja, wie du schon sagst, der Name ist wie ein Zungenbrecher, genau wie dieses Zusatz. Name, Duo, Dezim oder wie sich das aussprechen soll, wo auch kein Mensch weiß, was das bedeuten soll, aber naja, egal. Also jedenfalls, wer diese Dia kennt, weiß genau, worum es geht. Es ist ein Beat'em-up, wie sie in Japan gespielt werden, also recht offen und nicht von links nach rechts. Und ja, worum geht es diesmal eigentlich? Um dasselbe Thema wie das letzte Mal, was ein bisschen verwirrt. Der ewige Kampf zwischen Chaos und Kosmos, der scheint niemals zu enden, auch laut der Story. Und so wird man wieder einmal mit den bekannten Final Fantasy Charakteren aus der Reihe mit Cloud, mit Squall, mit Sephiroth, allem möglichen wieder spielen dürfen. Und die Neuerungen diesmal sind, was mich doch recht verwundert hat, einmal die neuen Charaktere, die hinzukommen, das werden sein, also erstmal Lightning aus Final Fantasy 13, was jetzt auch noch nicht so alt ist, dann Kane aus Final Fantasy 4, Tifa aus 7, Vaan aus 12, Laguana aus 8, Yuna aus 10, aber in der Summon-Form. Dann irgendeine Prish aus 11, also dem Online-Spiel davon, das ich jetzt leider zugeben muss, gar nicht kenne. Und Gilgamesh kommt in irgendeiner Form vor und zudem soll man sogar noch diesmal Chaos spielen können. Aber wahrscheinlich auch nur in der Arcade-Ausführung. Gut, was gibt es noch Neues? Also es wird diesmal eine offene Weltkarte geben, oder jedenfalls eine Weltkarte, im Style von PlayStation 1 Zeiten, sage ich jetzt mal. Was davon bekannt ist, ist bisher jedenfalls, dass wohl die Weltkarte die Welt aus Final Fantasy 1 ist. Ob sich das noch ändert oder ob man andere Welten noch besuchen kann, das ist bisher noch fraglich, das weiß noch keiner. Und auf dieser Weltkarte wird man auf jeden Fall frei rumlaufen können. Natürlich storyabhängig auch ein bisschen. Den Charakter, wo man spielt, ist auch von der Story her vorgegeben. Man wird dann auf dieser Weltkarte Schatztruhen finden können, Zufallsgegner, wie es scheint. Und die ganzen Dungeons oder Spielkarten, die man aus dem Vorgänger kennt, die laufen diesmal in so einem Dungeon ab. Also man betritt einen Dungeon und wechselt dann zu diesem Inneren davon, was genauso aufgebaut ist, wie man es vom Vorgänger kennt. Also nicht einfach nur Abschnitt, 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 sondern man läuft diesmal halt dahin und ist dann da drin. Und storytechnisch ist leider auch noch nicht so viel bekannt, halt, außer dass es wieder dasselbe ist wie vorher im Endeffekt. Und nur halt die Spielmodis, die sind halt ganz interessant. Es gibt diesmal einen Assist-Modus, der sich füllt im Lauf des Kampfes, den man dann mit der L- und der Kreistaste aktiviert und dann ein Zusatzcharakter ins Spiel kommt, der mit angreift, eine gewisse Zeit lang. Und je nachdem, wie die Situation ist, scheint man sich wohl auch dann über diesen Modus noch retten zu können, bevor das Spiel ganz aus ist. Also von der Taktik her ist da schon diesmal ein bisschen mehr drin. Und Yuna soll zum Beispiel sehr speziell auf Summons ausgerichtet sein und kann demnach wohl auch zwei Bestias, sage ich jetzt mal, oder Esper, wie man so nennen will, gleichzeitig beschwören, was die Sache vielleicht auch noch ganz lustig macht, je nachdem, was Yuna sonst so kann. Und was wird es noch geben? Arcade-Modus, wie man kennt. Man wird selber Quests bauen können, die man auch unter Freunden austauschen kann, online, wie es scheint. Und dieser Story-Modus ist quasi halt auch ein RPG-Modus. Also vielleicht könnte man sogar fast sagen, dass sie versuchen, mit diesem Story-RPG-Modus, wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht wie so einen kleinen Test zu machen, wie würde es dann bei den Leuten ankommen, wenn wir ein RPG machen, mit Beat'em-up kämpfen. Also ich finde das recht interessant und vielleicht, wer weiß, PSP2 kommt ja auch irgendwann, vielleicht sehen wir dann irgendein Final Fantasy 13 aus der Crystal Nova-Reihe, wo dann ein RPG Beat'em-up komplett sein wird, so wie man es halt kennt, nur halt mit diesem Kampfsystem, was mich doch sehr reizen würde. Mein Gott, man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben. Und ja, jetzt nächsten März, Quatsch, sorry, nächsten Mittwoch am 23. März kommt eine Demo zu Dissidia 012. In dieser Demo kann man den Prolog von Lightning aus Final Fantasy 13 spielen, der wohl irgendwie erklärt, wie Lightning dazukommt und hin und her. Das weiß man leider auch noch alles nicht. Das sind alles nur vage Informationen. Und diese Demo kostet halt auch 2,99 € im PSN Store. Aber das Lustige an dieser Demo ist auch über diese Demo, wenn man die hat und dann das Spiel spielt, was jetzt am 25. März rauskommt, also 2 Tage später am Freitag, wird man dann über diese Demo Aerith als diesen Assist-Charakter freischalten. Was auch ganz nett ist, wahrscheinlich. Ja. So ist jetzt mal grob das, was ich jetzt zu diese Idee momentan leider nur sagen kann, weil, wie gesagt, die Demo sollte halt letzte Woche schon kommen, aber gut, jetzt verschoben, was ich recht schade finde. Hätte ich schon mehr gewusst. Aber ich denke mal, diese Idee 12 PSP-Titel lohnt sich. Gibt nicht viele PSP-Titel, die man sich wirklich kaufen braucht, aber als Final Fantasy-Freund und dem diese Idee schon gefallen hat, also der macht auf jeden Fall nichts falsch.
Liegt das vielleicht daran, dass das später kommt, jetzt gerade aufgrund der Situation in Japan?
Habe ich auch schon überlegt, aber dazu habe ich das nichts gelesen. Also ich denke es auch, aber es speziell geschrieben wurde jetzt nicht, wenn, dann habe ich es nicht gefunden bisher, aber die Vermutung habe ich auch, auch weil sie ja die Server jetzt da abgestellt haben für FF11 und 14 vorübergehend und die Spieler ja dann auch keine Kosten haben werden im April. Ich denke schon, dass es damit zusammenhängt, auch wenn
Also,
sie weiter News schreiben und so weiter.
ich habe gelesen, dass Sony alle Mitarbeiter abgezogen hat aus Tokio. Aus Tokio, glaube ich, war das. Und ich weiß jetzt nicht, ob das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, weil Sony ist ja PSP.
Na gut, aber ich denke mal, dass die Dateien und der ganze Kram ja auch schon in Amerika und Europa verteilt ist. Die haben ja auch scheinbar, wie ich gehört habe, Sony hat doch 2 oder 3 Produktionswerke bei dem Beben verloren, ne?
Ja, sowas habe ich
Das
auch
ist schon nicht
gehört.
ohne.
Das sind auch viele Chipfabriken und Blu-ray-Disc-Laufwerkfabriken im Norden haben sie verloren. Darum wird es wohl auch und eine Weile auch jetzt dauern, bis wieder was Neues produziert werden kann. Also die sind da, ja, die hängen da wirklich gerade böse in den Seilen.
Ah ja, wo wir gerade bei PSN sind, im PSN-Store kann man jetzt sogar auch für die Flut, für die Opfer in Japan spenden. 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro und ich glaube auch 50 Euro, ich bin mir jetzt nicht sicher. Dafür kriegt man dann halt so ein Hintergrundbild für die PS3, wo dann auch steht, danke für die Spende. Also da habe ich auch schon ein bisschen was gespendet, die Tage.
Sehr, sehr löblich, sehr, sehr löblich.
Naja. Naja, jedenfalls, das ist halt das, was man zu dieser Idee sagen kann bisher. Leider nicht mehr.
Ja. Ich bin jetzt leider nicht so mehr drin in der ganzen Final Fantasy ja, Story. Ich glaube, das letzte Final Fantasy, was ich gespielt habe, war das 8er. Und ich habe jetzt auch nichts anderes so zum Vergleichen. Ist das jetzt wieder, ja, kann man sich jetzt vom Spielstil so vorstellen wie damals, so diese Standard-RPGs? Oder ist das jetzt mehr so wie das letzte erschienene Final Fantasy, dass man wirklich auch nur dieser Trainer, diesen Trainerposten an der Seite hat und halt wirklich dann Kommandos halt dann gibt und gar nicht mehr so direkt auf die Figuren einwirken kann?
Nee, also das Desidia ist ja jetzt so eigentlich kein RPG. Mehr mit RPG-Elementen, weil die Figuren beim Kämpfen halt auflevelst. Er ist im Prinzip Tekken, Street Fighter. Nur, dass die japanischen Beat'em-Ups noch ein bisschen mehr im großen Raum sind. Mehr 3D, also du kannst von einer Ecke nach hinten, nach vorne, nach links springen, nach oben fliegen, nach unten. Vielleicht hast du das Naruto-Spiel da mal gespielt, wo es auch als Beat'em-Up gibt. Also die japanischen Beat'em-Ups, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Im Prinzip ist es halt wirklich nur ein Kampfspiel. Nur halt dieser Story-Weltkarten-Modus, der geht doch ein bisschen mehr in die RPG-Richtung, auch was Story angeht. Also für Beat'em-Up hat die Dissidia-Reihe, kann man ja schon sagen, doch sehr viel Inhalt. Und also, was ich jetzt auch gehört habe, wer es denkt, dann kommt jetzt noch ein Dissidia irgendwann mit noch mehr Charakteren, der täuschen, wie es heißt, ist das letzte Dissidia. Fällt mir jetzt gerade so ein noch. Und ja, also ist im Prinzip wirklich nur ein Beat'em-Up, nur halt mit mehr Funktionen, als man es eigentlich kennt.
Ah, also mehr so wie, ich habe jetzt das Dragon Ball Z, neueste Spiel von der PS3, mal getestet, also so in dem Stil wirklich eine große, weitläufige Welt, wo man dann halt sich rumprügeln kann.
Ich denke, es sieht so aus, also es wird jetzt keine Städte oder so geben, man wird jetzt da wahrscheinlich von Dungeon zu Dungeon laufen, ein paar Kistchen öffnen und an irgendwelchen Punkten kurze Story-Element haben, aber also ist jetzt nicht so, wie man jetzt als RPG darf man auf keinen Fall sehen.
Haben wir noch irgendwelche offenen Fragen zu diesem schönen Spiel?
Also ich bin absolut kein Final Fantasy Mensch. Ich weiß nicht, ich habe mit der 7er probiert reinzukommen, weil ich Advent Children ganz gut fand, den Film. Aber ich bin so gar nicht, ich blicke auch überhaupt nicht mehr durch bei den ganzen Teilen, die da rausgekommen sind. Und ja, es ist irgendwie nicht so meins.
Ja, es ist halt Geschmackssache. Ich tue jetzt, ich weiß nicht, seitdem ich 14 bin, spiele ich RPGs, wenn sie nach Deutschland kommen mit Final Fantasy 7 und damals angefangen. Da muss man einfach drin sein. Das ist eine Richtung von Spielen, die muss man mögen.
Ja, ich hatte auch mit diesem Kampfsystem, das damals auf der SNES hatte ich das mit irgendeinem Spiel, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Da habe ich sowieso schon immer so meine Probleme mit gehabt und habe dann das 7 auch probiert anzuspielen, aber ist irgendwie liegen geblieben daheim. Ist nicht so meins.
Ja, gerade dieses Spielsystem, also die japanischen Rollenspiele, wenn sie dann nach Deutschland kommen, gerade das ist aber, was mir, sage ich mal, gefällt. Ich bin jetzt auch momentan Final Fantasy 7 auf der PSP nochmal am Zocken, weil ich mir das dafür geholt habe. Also JRPG ist das echt Geschmackssache. Also muss man wirklich sagen.
Ja, mit diesen abschließenden Worten gehen wir dann auch weiter im Programm. Die Zeit rennt ja wieder heute förmlich. Ja, wir haben hier noch was Nettes auf dem Zettel stehen. Bulletstorm. Die Franzi hat sich dieses wunderschöne, total durchgeknallte, abgedrehte Shooterspiel angeguckt. Ich habe selber auch schon ein paar Videos dazu gesehen und ich muss wirklich sagen, das ist ja mal wirklich mal was Neues. Wie hast du es gefunden, Franzi?
Also es ist wirklich was anderes. Es ist, ich fand es super klasse. Aber dazu später mehr als erstmal zur Handlung. Also es fängt auf einem Raumschiff an, also es spielt in der Zukunft. Und man sieht, dass zwei besoffene Männer einen Kopfgeldjäger quälen, in Anführungszeichen. Und man kriegt halt raus, dass man ein gesuchter Mensch ist. Und den Kopfgeldjäger kicken wir dann aus dem Raumschiff raus. Und dann fängt es auch sofort an mit einer Rückblende auf 10 Jahre früher. Man ist immer noch Jack Raisin Hunt und man ist Teil von einem Sonderkommando von General Serrano, genannt Dead Echo. Und man soll diesen angeblich bösen, in Anführungszeichen, Journalisten Novak töten. Nachdem wir das dann gemacht haben, kommt raus, dass der Novak an einem Artikel über Serrano am Arbeiten war und dass Serrano Dead Echo im Prinzip benutzt hat, um Politgegner umzubringen und angeblich böse Journalisten, die was Böses über ihn schreiben wollen. Ja, und dann die komplette Truppe von dem Crazy Hunt verlässt dann Serrano und schwört ewige Rache. Und ja, dann fängt es gerade weiter an mit dem aktuellen Geschehen. Man hat dann diesen Kopfgeldjäger aus dem Raumschiff gekickt und findet dann das Schiff von Serrano, die Ulysses, und will es abschießen. Allerdings der Kopfgeldjäger, den wir vorher aus dem Raumschiff rausgekickt haben, der ist immer noch draußen am Raumschiff und lässt das Raumschiff mit einer Bombe hochgehen. Da wir ja allerdings doch Rache wollen, steuert Grayson das Schiff in die Ulysses rein. Und ja, und beide stürzen dann ab auf einen Planeten. Und dann sind alle tot von der Crew, bis auf der Bordarzt, man selbst und der Ishii, also ein Japaner. Und ja, der ist allerdings schwer verletzt und man soll dann rausgehen auf dem Planeten, so biologisches Elektrozeug, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, finden, damit man den halt zu so einem Droiden machen kann, so Halbdroiden. Und dann man so eine Echo-Peitsche oder Dead-Echo-Peitsche, mit der man dann, die dann so einiges aufzeichnet von einem KP, also wie es einem geht und Munition und sowas alles. Ja, und wenn man dieses Biozeug dann gefunden hat, wird dann der Ishii in Anführungszeichen repariert, bringt dann den Bordarzt um, weil dieses, dann wird durch dieses Droidenzeug wird er böse. Es wird ihn, macht ihn teilweise böse. Und ja, und Ziel des Spiels ist im Prinzip, Serrano finden und von dem Planeten zu verschwinden, weil Serrano wahrscheinlich gerettet wird. Ja, die Handlung ist jetzt nicht so der Brüller, allerdings wird die durch diese ganzen witzigen Sprüche aufgepäppelt. Also einer, der mir jetzt im Kopf geblieben ist, ich weiß nicht, ob ich, darf ich böse Wörter benutzen im Podcast?
Ich denke.
Gut, also einer, der ist mir im Kopf geblieben, da sagt der Cray, sagt dann, ich lag die ganze Zeit im Wasser und meint das Mädel, was man nach später noch kennenlernt, riecht trotzdem noch wie ein Arschloch in der Sonne. Und dann meinte er, oh komisch, das ist das Aftershave von Ishii. Also es ist echt schon lustig. Und bei einer Mission muss man zum Beispiel einen ferngesteuerten Dino gebrauchen, um eine Mission zu erfüllen und Gegner abzuschießen. Und da ist dann, und der Cray singt dann die ganze Zeit irgendwie so ein Lied, wie toll doch sein Dino ist und dass er den heiraten will und sowas. Also es ist schon ganz lustig. Das peppelt diese recht trockene Handlung schon auf. Also, wie schon gesagt, es ist kein 0815-Shooter. Es ist anders, weil man halt dieses Kill with Skill hat. Also das ist einmal, dass man Punkte dafür bekommt, dass man seinen Gegner auf ausgefallene Art umbringt. Es hört sich jetzt krass an, aber es ist wirklich so. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten, den halt umzubringen. Man kann einmal zum Beispiel seine Gegner in Kakteen treten, in den Hals schießen, in den Po schießen, das geht auch. Dann sind da Pflanzen, die Gift absondern. Wenn man die abschießt, bringen die Gegner sich selbst um. Also es ist schon was anderes, weil man halt, wie gesagt, viel mehr Möglichkeiten hat. Man kann dann auch mit dieser Peitsche den Gegner zu sich ziehen und dann wieder wegtreten und wieder zu sich ziehen. Und also es macht schon Spaß. Sollte man eigentlich nicht sagen, dass es Spaß macht, Leute umzubringen, aber in dem Spiel sind es Mutanten, also es ist nicht ganz so schlimm. Ja, ich habe die USK-Version gespielt, also die sehr, sehr, sehr geschnittene Version. Die ist teilweise zu krass geschnitten, weil es dann zu Logikfehlern kommt. Zum Beispiel sagt man einmal, oh, wo kommen denn die Körper her? Und dann guckt man sich um und es liegen nirgendwo Körper. Also es stört. Es fehlt generell ein bisschen Blut, meiner Meinung nach, weil es einfach unlogisch ist. Also man spielt das Spiel einfach, um Spaß zu haben, aber das Blut wäre schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht als Gewaltfetisches dastehen oder sowas, aber wenn man jemanden zum Beispiel in eine Wand mit Rohren reintritt und da kein Blut läuft, das sieht komisch aus. Die Grafik ist ganz okay. Man hätte jetzt meiner Meinung nach die Gesichter noch ein bisschen detailreicher machen können, weil, ich weiß nicht, das sah irgendwie so ein bisschen komisch aus. Die Missionen sind recht abwechslungsreich. Man muss, wie gesagt, einmal so ein ferngesteuert Dino benutzen, um die Mutanten zu erledigen. Und dann hat man mal einen Heli, mit dem man einen echten Dinosaurier dann umbringen muss. Und ja, die Welten sind sehr schön und detailreich gestaltet. Hat mir sehr gut gefallen. Also teilweise ist es aber ein bisschen zu einfach. Man hat immer nur einen Weg, den man gehen muss. Und der ist immer vorgeschrieben. Man kann also nicht irgendwie links gehen und sich dann verlaufen oder rechts gehen und sich verlaufen. Man geht geradeaus und man kommt immer zum Ziel. Und die Gegner sind ein bisschen zu leicht zu besiegen. Also da sollte man vielleicht gerade auf der Stufe Mittel anfangen und nicht unbedingt gerade auf sehr einfach. Ja, zu den Gegnern, die sind auch ein bisschen dämlich. Also die KI generell ist ein bisschen komisch. Also die laufen immer auf den Gray zu, also auf einen selbst zu, auch wenn jetzt Mitstreiter am nächsten an ihn dran sind. Also das stört ein bisschen teilweise, aber es ist trotzdem. Aber da kann man alles drüber wegsehen, weil es einfach, es ist mal was anderes. Es ist wirklich diese ganzen Sprüche und dieses Skill with Skill, also es ist wirklich was anderes und es macht unheimlich Spaß. Also ich hatte sehr viel Spaß und ich finde es schade, dass der Single, der auch so lang, so, nur so kurz war, weil man will einfach mehr. Und die Handlung verzwickt sich am Ende noch so ein bisschen, was ich jetzt nicht verraten will, weil für Leute, die das Spiel noch spielen wollen, ist das vielleicht ein bisschen blöd. Und das Ende ist auch offen, also es macht Lust auf den zweiten Teil, auf jeden Fall. Ja.
Ich habe auch schon ein paar Videos gesehen zu dem Spiel und auch ein paar andere Seiten noch dazu befragt. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe jetzt so den ersten Eindruck gehabt, hey, das ist einfach mal wieder so, so typisch Unreal Tournament-mäßig. Richtig einfach nur drauf. Immer drauf,
Genau.
immer drauf. Immer Spaß, immer Action, immer Leute, Hauptsache kunstvoll und effektvoll auseinanderzunehmen. Und auch in den Videos, wo ich gesehen habe, wo man dann wirklich den Typ erstmal hinzieht, dann nach oben tritt, wieder runterzieht, wieder nach oben tritt. Also so ein bisschen, jetzt spielen wir Fußball mit den Mutanten. Das sah schon ziemlich lustig aus, aber im Nachhinein hatte man gleich dann wieder den Kommentar. Ja, das wird irgendwie dann immer langweilig. Man zieht den Typ ran, man tritt ihn weg und schießt ihm in den Hals. Man zieht ihn ran, tritt ihn weg, schießt ihn in den Arsch. Man zieht ihn ran, schießt ihn weg, schießt ihn in den Kopf ab. Also immer wieder so die Mechanismen wurden dann immer stringenter, dass man halt irgendwann sich gesagt hat, ja, das ist ja schon eindrucksvoll genug, denjenigen so zu erledigen. Ich denke mir jetzt doch nichts Neues mehr aus. Außer ich habe jetzt einfach mal sehr viel Zeit, um jetzt hier stundenlang mit dem Gegner mal ein bisschen so Katz und Maus zu spielen.
Also wenn man die Zeit hat, weil teilweise sind dann ja wirklich mal nur zwei, drei Mutanten da, wo dann auch sich die Mitstreiter drum kümmern können, da macht es schon Spaß, so ein bisschen was, ein bisschen erfinderisch zu sein, weil es gibt halt wirklich für alles gibt es Punkte. Also du kriegst jetzt zum Beispiel Punkte, wenn man hingegen, wie gesagt, gegen Kakteen schießt, dann heißt es irgendwie Voodoo-Puppe oder aufgespießt oder sowas. Und man kann sie auch gegen die Wand treten, dann heißt es Graffiti und man kann sie explodieren lassen. Also es macht, wenn man die Zeit hat, natürlich, es gibt halt auch Missionen, wo du dann auf Zeit irgendwo rausrennen musst, weil das Haus einstürzt oder sowas, da fällt man dann tatsächlich zurück in dieses Ranziehen, Wegtreten, Erschießen. Das passiert ganz leicht, aber wenn man jetzt wirklich Zeit hat und auch Spaß an dem Spiel hat, so wie ich das jetzt hatte, dann wird man ein bisschen erfinderisch.
Glaube
Es
ich
gibt
gern,
auch verschiedene Waffen und es gibt einmal so eine Bohrerwaffe und wenn man dann kann man mit der kann man halt auch viel machen. Man kann sie gegen die Wand schießen und dann drehen die sich in dieser Wand. Man kann zwei Leute gleichzeitig aufspießen, dann heißt das irgendwie Sushi oder nee, nicht Sushi, sondern irgendwie Dönerspieß oder irgendwie sowas. Also das macht schon ganz viel, macht schon Spaß. Also
Ich denke mal,
komme jetzt vor wie so ein Gewaltfetischist.
Aber so ein Spiel entfaltet ja erst seine wahre Macht, sag ich mal, im Multiplayer, weil das ist ja, meine ich ja, auch von Epic Games, ne?
Müsste ich mal gerade gucken. Ja,
Ja, und
genau.
da war ja eigentlich immer auch immer der große Hauptaugenmerk, wie schon seit jeher auf dem Multiplayer, dass man da eigentlich sehr fordernde Deathmatches und Team-Deathmatches schafft, dass man da kurzlebige, aber heftige Gefechte und gegeneinander ausführt. Also wenig strategische Tiefe, sondern einfach nur aufs Maul, ohne Kompromisse.
Also den Multiplayer habe ich jetzt überhaupt gar nicht ausprobiert, weil ich habe ihn gesehen und habe irgendwie gedacht, gut, man kann sowieso nicht online spielen, sondern nur irgendwie mit Mitspielern oder sowas. Und da ich so der einzige Zockerin bei mir im Umkreis bin, das wahrscheinlich eher nix. Also ich konnte jetzt nicht, habe jetzt nicht, war jetzt nicht ersichtlich, dass ich da irgendwie online spielen kann oder so. Müsste ich nachher noch mal gucken.
Es würde mich aber wundern, wenn nicht, weil gerade
Ja.
das Spiel wäre ja prädestiniert dafür, dass man es online
Ja.
spielt. Weil was gibt's denn Schöneres, als dann hier so 10 gegen 10 sich mit der Peitsche auszupeitschen? Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen schräg an.
Das wird stimmen, das wundert mich auch gerade ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich einfach aus lauter Hektik, weil dann später kam dann auch Homefront und wie gesagt, ich habe mich auf Homefront recht gefreut, dass ich dann ein bisschen Hektik durchgespielt habe und dann mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Das kann auch gut sein.
Naja, wird nachgeholt und nachgereicht.
Genau. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil wenn, dann würde ich aber die PEGI-Version kaufen, die gibt es bei Amazon genauso, aber nicht die USK-Version. Also da fehlt teilweise wirklich die Logik dann und das kann ich absolut nicht empfehlen. Die USK-Version ist nicht zu empfehlen. Man sollte auch Internet haben. Man sollte auch Internet haben, weil ich hatte bestimmt 1-2 Stunden daran rumgefuddelt, bis ich das installiert hatte, weil man Games for Windows Live braucht. Also Internet ist auch nötig.
Du hast noch eine Frage, Peter?
Ja, die PEGI-Version. Ist das Spiel eigentlich schon deutsch? Ich habe mich jetzt gar nicht so mit befasst.
Ich meine schon. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gelesen, aber ich habe jetzt nicht genau geguckt. Ich weiß nur, dass es bei Amazon gibt, ungefähr genauso viel kostet. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber jetzt nicht so unbedingt schlimm, weil man ja auch Untertitel einblenden kann.
Naja, das reicht ja schon. Nur so allgemein, ja. Weil mich interessiert da doch ein bisschen. Nur noch nicht so jetzt ein halb durch Homefront nicht so drum gekümmert.
Ja, also ich würd mich mal informieren, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass man da ja hätte mal nachgucken können. Aber die USK-Version kann ich nur abraten von. Ist zwar ab 18, aber ich weiß auch nicht, warum man da jetzt dann die unbedingt so krass schneiden muss, wenn ich mir gucke, wie Dead Space teilweise aussieht. Also und dann, oder Dead Space 2 jetzt auch, wo es da ja auch diese Diskussion gab und es dann trotzdem ungeschnitten auf den Markt kam, warum man jetzt bei Bulletstorm unbedingt rumschneidet, verstehe ich auch nicht so genau. Ja.
Sehr schön. Ja, die Zeit rennt. Und wir haben noch ein kleines Mini-Thema, deswegen machen wir mal hier nochmal einen kleinen Cut. Auf jeden Fall vielen Dank, Franzi, für diesen Ausflug nach Richtung Bulletstorm. Ja, der Peter hat jetzt noch ein kleines Mini-Thema. Ich jetzt mal schauen, was habe ich auf meinem Zettel jetzt notiert. Das ist, es geht um den vierten Teil, nee, den dritten Teil der Paradise Eve-Reihe. Was haben wir denn hier zu berichten?
Naja, allein schon mal der Name irritiert. Der Teil heißt The Third Birthday, aber es ist eindeutig der dritte Teil der Parasite Eve-Reihe. Ich meine, vielleicht kennt noch jemand Parasite Eve, es ist schon lange her. 1997 kam der erste Teil, auch leider nur in Englisch, und der zweite Teil kam 2000 auf die PS2 raus. Zwar in Deutsch, aber ich glaube, das kennt jetzt gar nicht so viele, diese Spielerei. Und jetzt kommt nach den langen Jahren ein dritter Teil mit einem ganz anderen Namen, der trotzdem derselben Reihe angehört, für die PSP raus. Und diesmal ist The Third Birthday auch wieder mit Aya Breyer, die man ja auch kennt von den Teilen, die wieder einmal gegen fiese Monster antreten muss, die auf einmal die ganzen Menschen wieder bedrohen. Und die nennen sich Twisted, deswegen gibt es auch diese Twisted-Edition. Es wird ein Third-Person-Shooter werden, also nichts mehr hier, wie man das von den alten Teilen kennt. Und grafisch scheint es auch sehr, sehr gut zu werden für die PSP, das ja auch immer so eine Sache ist, was auf dem kleinen Ding so gemacht wird. Und jedenfalls wird es dort einige schöne Level geben, einige schöne Inhalte, wie es scheint, also geht doch ziemlich tief in die Story wieder. Und da gibt es noch so kleine Gimmicks, sage ich jetzt mal. Man fängt ganz normal an, die ist komplett angezogen jetzt, ne? Also ganz normal Klamotten, alles sauber, schön, und im Laufe der Spielzeit und der Story kriegt immer mehr Kratzer und Risse in die Klamotten, je nachdem, was dort passiert, und alles, so dass sie nachher wohl angeblich sogar fast in Unterwäsche dastehen, weil die Klamotten durch die ganzen Kämpfe und alles so in Mitleidenschaft geht. Und wie ich auch jetzt vor kurzem gelesen habe, soll es wohl scheinbar auch eine kurioserweise eine Duschszene geben, die man freischalten kann, was wohl auch in Japan schon 80.000 Mal passiert ist. Also, es wird schon bestimmt ganz lustig, dieses, was auch immer man sich darunter versprechen mag. Es gibt auch ein Video dazu. Aber naja, mal sehen. Gut, das ist ja auch nur so eine Kleinigkeit. Aber wer die Parasite Eve-Reihe kennt, sollte jetzt auf jeden Fall den dritten Teil kaufen, denn er lohnt sich, wie es scheint, was ich bisher davon gesehen habe. Also, ich habe es mir auf jeden Fall bestellt. Und mit dieser Twisted-Edition erhält man auch einen Code oder irgendwas, womit man dann bei Desidia sich für die Lightning das Aya Breyer-Kostüm runterladen kann. Was ja auch bei der Desidia-Spezialedition der Fall ist, hat man sich da, was ich vorhin vergessen habe, fällt mir gerade ein, Bei Desidia kann man ja auch für Squall und Tifa Spezialkostüme sich runterladen, wenn man die Special Edition hat. Auf jeden Fall, was PSP angeht, ist jetzt Ende März doch recht interessant, wie ich sehe. Und The Third Birthday kommt übrigens am 1. April raus, nicht am 2., nicht am 4., wie es die letzten Tage viel hin und her war, was ich gesehen habe. Also wird man gespannt sein.
Ja, scheint ein guter Monat zu werden für PlayStation Portable-Spieler. Wenn
Auf
hier
jeden Fall.
jetzt relativ interessante oder wirklich interessante Spiele jetzt dafür das System rauskommen.
Ja, wird ja auch mal Zeit. Also ich habe nicht viel für die PSP. Ich habe gerade Resistenz für die PSP, dann die zwei Final Fantasy Teile, die es da gibt, und das war dann eigentlich. Ja gut, das wird bei Sleep noch, aber PSP ist ja eh so ein Gerät, was ziemlich untergeht bei den ganzen Konsolen und PC und alles. Also wird Zeit, dass da mal was Anständiges kommt.
Also ich fand, dass die PSP immer so ein bisschen benachteiligt wurde. Kann das so ein bisschen sein? Weil
Ja, irgendwie.
ich habe nie irgendwie viel von der PSP gehört, also außer dass er halt rauskam, also rauskam, dass das jetzt so eine kleine, wie eine kleine Revolution war, so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich das nie irgendwie mal gehört, auch in keinem Magazin oder in keiner Sendung, die ich jetzt gucke oder lese, habe ich jetzt viel von der PSP mitgekriegt. Also das finde ich schon ein bisschen schade, weil
Ich
schon ein
denke,
bisschen
ja, ich denke einfach, das war so eine Zeit, wo Sony gedacht hat, wir müssen unbedingt was gegen den Nintendo DS positionieren am Markt. Also wirklich eine Konsole, die, oder ein Portable-System, was so High Definition, so eine super Grafik hat. Also wir pumpen alles rein, was geht. Hauptsache, die Leute kaufen das Ding. Aber wirklich großartig beworben wurde es nicht, weil die Grafik von den Spielen ist echt toll. Es sieht echt schön aus. Aber mich hat es auch nie gepackt. Ich spiele wirklich lieber mit dem Nintendo DS, habe eine 2D-Grafik im Moment und bin sehr mit den Spielen zufrieden, habe eine schöne Spieltiefe drin. Aber wirklich eine PSP habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, so, willst du wirklich jetzt hier 200, 100 € für so ein Ding ausgeben, wenn du ein Nintendo DS zu Hause hast? Und dann war immer die Antwort im Kopf: Nein, du brauchst es nicht.
Ja, das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, bis halt Crisis Core dafür rauskam. Also Final Fantasy 7, die Vorgeschichte von 7 da, was da 5 Jahre passiert ist, das wollte ich ja doch sehen. Dann kam da diese Idee, oh toll, müssen wir auch haben. Dann wirst bei Sleep Vorgeschichte, oh doch, müssen wir auch haben. Und irgendwie, ja, es gibt noch nicht viel Tolles dafür. Ich habe auch mal geguckt, was da so gibt. Also mich reißt da nicht viel. Und ich hoffe mal, wenn da die PSP 2 kommt, was man da hört, dass man die dann angeblich eventuell an die PS3 anschließen kann und dann mit einer super geilen Grafik dort weiterspielen kann. Das wäre auf jeden Fall reizvoller. Die PSP ist ja auch ein Zwischending zwischen PS1 und PS2. Und das Problem, was ich jetzt bei Resistenz-Ableger von der PSP gemerkt habe, dass nur ein Stick hat. Das ist echt ein Problem, weil der Resistenz, du tust die Kamera an sich über die vier Tasten steuern. Du kannst dir vorstellen, wie toll das ist, wenn du da für hochzugucken die Dreiecktaste drücken musst, für runterzugucken die X-Taste drücken musst. Und ich weiß nicht, wie es mit anderen Spielen teilweise ist. Also das mit dem einen Stick ist doch schon ein bisschen schwierig bei den Spielen, die es da so für die PSP gibt, weil das ja doch so Spiele wie auf der PlayStation sind, sage ich mal, und NDS, ja, da hat ein Steuerkreuz, das reicht da für die meisten Spiele, ne? Das ist schon ein bisschen problematisch.
Tja, und wollen wir mal sehen, ob sie dann mit der Next Generation Portable dann mehr pumpen können, Sony. Weil ich denke mal, das wird schon ein Hauptargument sein, zu sagen, jetzt kann ich hier, ich muss jetzt in die U-Bahn, ich muss zur Arbeit. Ich habe gestern aber noch auf meiner PS3 dies und jenes Spiel gespielt. Das spiele ich das einfach dann da weiter oder sogar noch voll fertig. Wenn ich jetzt gerade so die letzten 15 Minuten habe, um den Boss zu killen, um das Spiel durchzuzocken. Einfach so, das als Hauptargument anzuführen, ist keine schlechte Idee von Sony. Deswegen, ich bin da schon sehr gespannt. Vor allem ist es ja auch wieder so ein Ding, um jetzt den 3DS ein bisschen wieder daran zu kommen, weil der 3DS kommt ja jetzt raus und Sony ist noch nicht draußen, aber sie müssen ja irgendeinen Hammer bringen, wo die Leute dann sagen, so, yes, das will ich mir kaufen, das rockt.
Also ich finde das sehr gut. Also wenn die Grafik wirklich so versprechend ist, dass du fast an die PS3 rankommt, dann spielst du daheim über den Fernseher ganz normal, hast das Ding zwar in der Hand, aber du guckst vom Fernseher und musst dann weg und spielst dann unterwegs weiter. Das finde ich total geil, wenn das so klappt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, weil toll, da musst du wirklich, spielst Auf deiner PSP, von mir aus auch am Fernseher, dann über die PS3 und scheiße, du musst zum Arzt, scheiße, musst ausmachen und dann hockst du halt im Wartezimmer beim Arzt und spielst da weiter. Und das finde ich doch ganz cool. Also ich bin mal gespannt. Ah ja, weil ich jetzt auch, ich weiß nicht mehr, wo es war, in irgendeinem Shop habe ich schon gesehen, dass man sie vorbestellen konnte, die PSP2. Aber der Preis, wo da steht, der ist doch ziemlich krass. 500 Euro. Ich glaube, das war sogar bei GameStop.
500 € ist aber schon einiges.
Ich habe das gesehen. Das müsste bei GameStop gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Dann nehme ich mir doch lieber den 3DS für die Hälfte.
Ja. Ja,
Na, mal
definitiv.
abwarten.
Mal gucken. Aber Sony wird sich ja da nicht wieder ins eigene Bein schießen wollen, wenn sie
Ja,
was
glaube ich auch.
verkaufen wollen. Und nur die Core, ihre Core-Jünger ansprechen, sondern die wollen ja auch mehr Geschäft generieren. Und das wäre
Ja,
dann Gegenteil-Argument.
das soll ja auch so viel können, online und hin und her. Das, was der da liest, das ist ja, also mich spricht das auf jeden Fall an. Nur 500 Euro, gut, vielleicht ist das nur ein Vorabpreis. Ich meine, wer weiß, wann das Ding kommt, wer weiß, was das Ding kosten wird. Ich schätze mal, dass es auf 300 Euro laufen wird. Also, sagt mein Gefühl jetzt.
Ja, 500 € wäre schon. Also 300 € wäre noch okay für das, was das dann wirklich alles kann, aber 500 € ist schon ein bisschen habbisch, also.
Also, ja, halt 4 Tonnen, ne? Wenn es wirklich so läuft mit der Grafik, dann ist es im Prinzip die PS3 in der Hand. Weil dafür ist auch jetzt der nächste Resistenzteil ist ja dafür auch schon geplant und so weiter und so fort. Da hat man ja auch schon gesehen, was für Spiele da kommen. Also das Ding hat ja auch 2 Sticks. Mal abwarten. Wir
Aber
werden
kriegt man
sehen.
das? Kriegt man das denn so hin, die Grafik von der PS3 in so ein kleines, in so einen kleinen Handheld rein? Weil ich meine, ich sehe gerade meine PS3, die ist ja schon ein bisschen lobisch.
Naja, die Technik geht hier auch weiter. Irgendwie, also nicht genau, was weiß ich habe das nur kurz grob gelesen. Irgendwas, wenn die PS3 30 FPS hat, der Bildrate, dann haben die Spiele auf der PSP2 25. Also irgendwas
Naja,
sind die
gut.
da. Man wird sehen, ich bin total gespannt, wie das läuft, wenn man
Ja
das dann
gut,
auf der PS3 weiterzockt von der Grafik.
auch wenn man da jetzt nur so ein paar Grafikeinbuße machen muss, finde ich die Idee trotzdem geil, dann in der PSP dann auf die Spiele von der PS3 weiterzuspielen. Also die Idee ist auf jeden Fall super.
Na gut, du
Da
meinst
würde
ja
ich
die
dann auf.
PSP-Spiele auf der PS3 weiterspielen, nicht
Genau,
umgekehrt.
genau so. Nicht umgekehrt, genau.
Das wäre natürlich auch geil. Und das Ding, glaube ich, hat auch dann keine UMDs mehr, sondern nur noch Speicherkarten. Die gehen dann dahin zurück wie bei Nintendo oder was. Und ich meine, ich habe jetzt die PSP an den Fernseher gegangen. Ich habe extra Kabel dafür, weil ich das aufnehmen wollte. Aber das kriege ich nicht gebacken mit meinen Systemen hier. Und die Grafik ist echt grauenhaft, wenn du die PSP mit dem Spezialkabel an den Fernseher hängst. Das ist schlimm. Und mir fehlt leider die. Hat irgendjemand eine PSP 3004 zum Ausleihen? Hallo? Weil damit könnte ich auch mal Spieletests machen hier am PC. Also aufnehmen. Videotest. Aber ich muss gucken, ob ich irgendwo eine 3004er
So, ja, ich denke mal, damit beschließen wir auch heute unseren Podcast mit diesen letzten Worten. Möchten wir dann euch erstmal mich bedanken bei meinen beiden Kollegen, die sich heute Abend hier am Sonntag eingefunden haben, um ein bisschen hier wieder über das aktuelle Geschehnisse so in der Spielebranche zu philosophieren.
bitteschön.
Kein Ding.
Und damit diesen Worten entlasse ich euch hier in das Restwochenende. Oder besser gesagt, ihr hört das Ding wahrscheinlich eh erst Mitte der Woche, dann hoffe ich dann noch eine schöne Restwoche euch. Und bis dahin, in ungefähr 2 Wochen, sind wir dann wieder auf Sendung vom Spielemagazin und wünsche euch nur das Beste. Tschüss.
Jo, tschüss, tschüss und denkt dran, ein paar Tage später gibt es auch einen Videopodcast. Und diesmal wahrscheinlich mit mehr Spielmaterial, was Bilder, was bewegte Bilder angeht. Weil zu den Themen finde ich genug.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.